Hallo, hier ist Holger Wemhoff und das ist Wemhoff Weekly, mein wöchentlicher Podcast für Concerti.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Einmal im Monat gibt es eine Opernausgabe meines Podcasts und ich bin sehr dankbar für einen, er mag das selber nicht gerne hören, aber für einen echten Weltstar am Telefon. Da kommt schon gleich dieses Michael Volle. Mein Lieber, ich freue mich sehr über und auf dich.
Hallo, lieber Holger.
Im Moment steckst du noch bei deiner Familie in der, Nähe, in der Nähe von Potsdam respektive Berlin. Aber
Jawohl.
Da bist du nicht mehr lange und schwebst ja im Moment sowieso zwischen, es ist fast wie vorher, hätte ich was gesagt, ne? Vor Corona. Du bist im Moment wieder am Hin und Her singen.
Also ich muss schon sagen, ich gehöre, also ich bin, und das ist mir sehr bewusst, ich, zu den sehr privilegierten Sängerinnen und Sängern, die jetzt gerade zu tun haben. Und das ist natürlich geschuldet diesen tollen Umständen in Zürich mit dieser Live-Übertragung. Mhm. Chor und Orchester ausgelagert vom Opernhaus. Ne, und wir machen Boris Godunov diese riesen Chor- und Riesenorchesteroper in voller Besetzung. Und das ist natürlich toll. Aber auch sonst Konzerte, Liederabende, einiges. Und das ist kein Schmäh. Es ist wirklich, es vergeht kein Tag, wo ich nicht an die anderen Kollegen denke und ihnen gern was abgeben würde, weil das belastet mich schon sehr, muss ich sagen.
Inklusive ja deiner Frau, wenn man das mal so ehrlich sagen darf.
Frau,
weil sie ist ja auch großartige Sopranistin.
Aber,
und sie singt auch an einigen Häusern, aber so weit sind diese Häuser eben noch nicht.
Manchmal fragt man sich schon, also gut, natürlich ist vieles eine Frage des Geldes. Aber wenn man Wien anschaut, wenn man andere Häuser anschaut, wieso passiert das nicht in München und sonst wo? Oder in Berlin? Und also, ich will es nicht entscheiden und planen, aber ich denke einfach auch nur an sowohl an uns, an die nicht nur Sänger, sondern Musiker, Instrumentalisten und auch sonstige, sondern dann auch ans Publikum. Und die sind wirklich so ausgehungert und
total.
Die immer nur hoffen, das ist schon wichtig, gar keine Frage, positive Energie und alles. Aber Schritte sind auch wichtig, erkennbare Schritte. Und da,
Ich weiß genau, was du meinst, zumal du bist in der Schweiz sogar noch, wenn du dort singst, in Zürich zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze, überprivilegiert. Ich hatte jetzt gerade mehrere Gäste, die zum Beispiel in der Dresdner Semperoper wieder singen oder an der Hamburgischen Staatsoper. Da ist bei den Dialogen zum Beispiel in der Zauberflöte, auch in der Fledermaus, um die beiden Produktionen geht es. Bei den Dialogen ist schon 1,5 Meter Abstand. Bei den Gesangsnummern ist mindestens 3 Meter Abstand. Und jetzt kommt's, man darf sich auf keinen Fall ansingen. Man muss also komplett
man
in eine andere...
Und am anderen vorbei und nach vorne.
Was in der Zauberflöte vielleicht gerade noch funktioniert. Aber bei der Fledermaus hört es schon auf. Ja, und an Traviata und Bohème müssen wir ja gar nicht denken. Also vor allem, normalerweise tun sie es mir nicht so, aber auch die Regisseure tun mir natürlich im Moment leid, weil die müssen ja permanent ihr Konzept umstellen und anpassen. Das ist ja fast wie Learning by Doing.
Na klar, und da muss ich schon sagen, egal wie das Ergebnis war, das ist immer subjektiv, aber was Barry Kosky und seinem Team jetzt in Zürich zum Beispiel macht, ich meine Boris Godunov, normalerweise ein Chor von mindestens 80 Männchen und Weibchen und und die sind jetzt plötzlich nicht da. Also auch auf diesem Wege ein ganz großes Kompliment an die Statisten, die da massenweise, tonnenweise Bücherregale, das war dann Teil der Inszenierung, verschoben haben und da das veränderte Konzept möglich gemacht haben. Klar, das ist gefordert, klar. Wir sind alle gefordert. Nicht nur auf der Bühne, hinter der Bühne, nicht nur in der Kultur, ich weiß. Aber wir müssen da bei uns anfangen, in unserem Metier.
Wo du diese Produktion gerade angesprochen hast, über die würde ich gerne reden. Erstens, vielleicht für all die Zuhörer, die es nicht mitbekommen haben, dieser Stream, der steht jetzt noch für wenige Tage auf der Homepage des Opernhauses Zürich. Also es gibt drei große Produktionen. Schadaschfürstin ist das eine, Dein Boris und dann die Maria Stuana mit Damrau. Und alle drei Produktionen sind dankbarerweise eben für das Publikum, was nicht kommen kann, als Streaming auf der Seite vorhanden. Also wenn man den Boris verpasst hat, muss man das anschauen.
48 Stunden, das finde ich schon sehr generös von der Oper. Und
absolut. Ohne eben was dafür zu bezahlen. Ne? Das ist so, genau.
Auch wir bekommen nichts dafür. Ist okay. Das ist Dienst am Kunden.
Finde ich auch. Ja, das ist schön gesagt, genau. Aber so kenne ich dich. Michi, eine besondere Situation in Zürich. Einerseits für dich, wir haben schon zwischendurch immer mal wieder drüber gesprochen, das war ein Rollendebüt, das große Rollendebüt für dich. Und man darf es nicht vergessen, du musstest irgendwann irgendwie diese Partie singen, weil sie dir doch sehr liegt.
es war verrückt, wie meine damalige Agentin oder auch andere, als das Angebot kam von Barry, der das mir einfach anvertraut hat, wofür ich ihm wirklich sehr und ewig dankbar bin. Die haben dann alle gesagt, aufgrund der Tradition, was? Du?
Viel zu hell.
Du, Boris, du bist auch ein Bariton.
Genau.
Ich sage, ja, das bin ich, mit die Tiefe wird besser, aber es ist nur die Tradition.
Ja.
Und zwar, Mussorgsky hat es nicht explizit für einen Bass geschrieben, sondern es war ein Bariton. Und jetzt, wo ich die Partie kenne, weiß ich ganz genau, dass jeder oder dass viele Baritöne das singen können. Es wurde auch in Zürich zum Beispiel, die letzten beiden Produktionen waren fest in der Hand, und das meine ich absolut positiv, von Matti Salminen. So wie es natürlich die ganzen Russen oder René Pape, dieser fantastische Kollege, als Boris und so weiter gab. Aber auch ein sehr guter Freund von mir, Jens-Malte Fischer, sagte auch, also für ihn einer der besten Boris war George London. Und er war beileibe kein Bass.
Das
und
ist ja,
es ist auch wurscht. Jeder darf das ja auch empfinden, wie er mag. Ich bin nur wahnsinnig froh, dass ich sie singen kann von der Tessitura.
Ja.
Weil, also, ich glaube, so verrückt und abgedreht war ich noch nie auf der Bühne.
Ja, ich habe bisher auch leider nur einige Ausschnitte gesehen, aber diesen Stream werde ich mir auch noch in Gänze angucken, weil ich ja auch nicht dabei sein konnte im Live. Zwei Sachen. Jens-Malte Fischer, bei dem habe ich studiert.
Nee.
Ja.
Wir sind ganz liebe Freunde. Der macht ja auch das Booklet zu meiner Wagner-CD. Ja, wir sind sehr befreundet. Wir sind ganz toller. Der, wenn du über irgendeine Rolle dich mit ihm unterhältst, das hat er mir schon vor Jahren gesagt.
So eine Koryphäe.
Du musst den Boris singen, und dann plötzlich zieht er aus seinen Tausenden von CDs und Platten irgendwas raus, kopiert dir es und sagt, heus mal in die 54er Aufnahme von XY rein oder auch in die 63er von da. Und zwar, das ist kein Maniac im negativen Sinn oder so, sondern der ist so bewandert und so toll. Naja, auch, okay, der ist vom Fach oder der wusste das, aber eben andere denken bei Boris immer sofort an Basses Gewalt und so. Und
nun ja, also einer der berühmtesten Boris-Darsteller, Sänger war Fjodor Schaljapin, der war auch Bass, aber er hatte eben eine so Bombenhöhe, dass der das wunderbar bewerkstelligen konnte. Ja. Und daran sieht man, weil Schaljapin ist ja so eine Legende, die nahezu 100 Jahre jetzt her ist, nicht ganz so viel, aber daran sieht man eben, was du mit Stichwort Tradition gerade gemeint hast. Ne?
Ja. Das ist aber, das gibt es ja in vielem.
Ja.
Auch in Phrasierung oder so. Ich weiß noch, es fällt mir jetzt gerade ein, als Ricardo Muti einstens eine Neuaufnahme Baiazzo und Cavalleria machte. Und er eliminierte alle zusätzlichen hohen Töne, Kisandi oder irgendwelche Sachen, Traditionen, da ging ein Aufschrei durch die Sänger, durch die Hörerschar und sagte, das ist doch falsch, kann man nicht machen. Und er sagte, ich mache nur, was in den Noten steht.
So ist es. Ich kann mich an den Troubadour erinnern mit Salvatore Di Citra. Das war eine seiner ersten großen Produktionen, Di Citra meine ich jetzt, mit Muti zusammen, da gab es genauso einen Aufschrei. Wie kann die Manrico Stretta ohne hohes C zum Schluss sein? Das ist, glaube ich, die schlimmste Tradition, wenn man die bricht. Klar. Ich sage dir ganz ehrlich, ich bin ja ein großer Fan von Spitzentönen. aber sagen wir mal so, bei Sopranistinnen fehlen sie mir noch mehr als bei den männlichen Stimmen.
Ui.
Ja, genau.
Na gut.
Ich bin trotzdem Fan von Muti. Machen wir die Klammer.
Du bist halt auch so einer. Da können die Baritöne und die Bässe sich abrackern. Den ganzen Abend kommt irgend so ein Hansel, so ein Tenor daher, singt ein hohes C und alle liegen flach.
Deswegen, genau. Und gerade deswegen bist du einer meiner besten Freunde. Genau. Dankeschön. Michi, eine besondere Umstände, du hast es gerade schon angedeutet, während eurer Zürich-Produktion oder in eurer Produktion, Corona-bedingt, sind tatsächlich Orchester und kompletter Chor mit Dirigent Kirill Karabitz ausgelagert worden. In das Probenquartier, was Kilometer vom Opernhaus Zürich entfernt liegt. Und man hat, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld in die Hand genommen, um das irgendwie technisch so möglich zu machen, dass ihr als Sänger auf der Bühne seid, Monitore mit Dirigent vor euch habt und das Publikum bei euch ist.
Ja.
Wie hat sich das angefühlt?
Also primär ist einfach ein unendliches großes Gefühl der Dankbarkeit da, dass man das machen darf. Große Oper und es scheppert und es klingt und es ist gewaltig, der Sound und alles. Es ist nicht der Originalsound. Und ich habe jetzt auch nach den Vorstellungen mit Besuchern geredet, die gesagt haben, es ist natürlich toll. Und trotzdem merkt man auch den Unterschied, weil man den Unterschied sieht. Du siehst einen leeren Orchesterkram, da stecken dann viele Lautsprecher drin, die dann auch dementsprechend bespielt werden, sprich wenn man auf die Bühne schaut, der links vorne, da kommen vor allem die ersten Geigen und irgendwie der rechts, irgendwie da kommen die tiefen Streicher oder so. Und bei den Glocken gibt's noch Surround-Systeme und so. Das ist schon alles gut. Mhm. Und das ist für diese, und das muss ich auch nochmal sagen, 900 Zuschauer jedes Mal. In einem Raum, der 1100 fasst. Ich meine,
wenn man immerhin
das auf Deutschland überträgt, da
ja, das
da
kannst du vergessen im Moment.
Ne? Ja, unfassbar, absolut, wenn man das anschaut, wie, da sind es 10%.
Richtig.
Und dort sind es 80 oder so.
Ja.
Also das ist schon ganz, ganz toll. Dass der Klang anders ist, dass es nicht diese hundertprozentige Live-Atmosphäre hat, das ist der Preis, den wir zu bezahlen haben, dass wir diese Art oder überhaupt wieder sowas in die Richtung wie nicht Normalität, aber große Oper machen können.
Ja.
Sagte auch der Andreas Homoki beim Konzeptionsgespräch damals. Nichts gegen kleine Besetzungen, Uraufführungen, Mozart, Barockopern oder so, das ist alles gut. Aber Oper ist auch groß.
Ja.
Ob, und da geht es auch mich wieder direkt selber an, ich hätte im Januar, Februar zwei Ringe mit Christian Thielemann in Dresden. Ich habe keine Ahnung. Im Februar Holländer am Royal Opera House.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja. Gerade in London, um Gottes Willen, ja. Ja, ja.
In Wien, gut, ich habe im November dreimal Arabella in Wien. Bisher läuft das.
Das glaube ich dir nun wieder. Also, obwohl Wien rote Zone ist.
Klar. Das müssen wir dann sehen, ob ich einmal einreisen darf und dann entweder nie mehr abreisen darf oder für zwei, drei Wochen dann dort bleiben muss und jeden Tag mich dreimal durchtesten.
Deine Fans werden sich bedanken, mein Lieber.
meine Familie weniger, aber.
Deine Familie weniger und die ist in diesem Moment tatsächlich wichtiger. Okay.
Wir schauen.
Nichtsdestoweniger ist man. Das ist dieses Privileg, was die Schweiz eben macht. Die machen eben vieles möglich. Aber es ist natürlich auch immer mit hohen Kosten verbunden. Das darf man einfach nicht vergessen, was sich eben nicht jedes Opernhaus leisten kann. Aber was in diesem Moment vielleicht noch viel wichtiger ist, wenn man auf diese Boris-Produktion in Zürich schaut, dass, und das muss dich ja freuen, obwohl du naturgemäß, so kenne ich dich, ein extrem bescheidener Mensch bist, aber ich habe noch nie in den letzten Jahren so viel Kritikerlob, glaube ich, für ein Rollendebüt gesehen wie für dich. Das ist unfassbar.
Naja, ich weiß auch nicht. Das ist
echt so die Rolle seines Lebens.
Naja, aber was ich wieder gemerkt habe, und das macht diesen Beruf, und es ist kein Hobby, sondern es ist wirklich Berufung. Und ich habe eben das Himmelsgeschenk Talent und sonst was bekommen. Das ist mir sehr, sehr, sehr bewusst. Und ich muss mich trotzdem nach 30 Jahren immer wieder an die Kantare nehmen oder mir sagen, jetzt lass mal los und schmeiß dich in diese Rolle rein. Und jetzt, wenn es so eine Rolle ist, die einem natürlich sehr fern ist vom menschlichen Normalverhalten, dass jemand, der erstens Blut an den Händen hat, der wirklich seine Gegner reihenweise, wenn man der Geschichtsschreibung glauben darf, aus dem Weg geräumt hat, der auch vor Kindermord wahrscheinlich nicht zurückgeschreckt ist, dass dann und dann solche wirklich sehr sehr fremden Verhaltensweisen an den Tag legt, nämlich Verfolgungswahn, Angst, Jähzorn und so und dann tiefste Verzweiflung, und das ist ja das große Geschenk für Opernsängerinnen und Opernsänger, dass man in solche Rollen schlüpfen darf. Mhm. Aber dann muss man auch Türen aufmachen bei sich und dann keinerlei Hemmungen mehr haben. Die habe ich nicht, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht da, wo ich bin. Aber, und deshalb hat sie mir Barry Kosky auch gegeben. Und ich freue mich auf jede Vorstellung von den Leuten, weil ich dann noch mehr zum einen probieren kann, intensiver, nicht mehr zu machen, aber genauer auf den Punkt, weniger ist da manchmal mehr, gleichzeitig, und das merke ich auch nach 30 Jahren, und das ist das Spannende an diesem Beruf, diese Ekstase zu kontrollieren. Mhm. Nämlich, wir sind nicht nur Schauspieler, wir sind vor allem Sänger. Wir müssen singen, und zwar so schön wie möglich, und natürlich hat der Boris auch Stellen, wo man sich äußert, veräußert, ohne gesangliche Mittel, sondern mit Schreien, mit Flüstern, mit ich weiß nicht was.
Ja, wenn
aber dann auch
seine Wahnsinnsszene zum Beispiel.
Kantable Linien.
Ja.
Und das zu kombinieren, das ist diese Aufgabe und die Herausforderung, die jedes Mal wahnsinnig Spaß macht. Und wenn es dann einigermaßen gelingt und man hört es und das
von freut einem Seiten
am Publikum und so, das tut schon sehr, sehr gut und einem selber auch. Klar.
Ich freue mich so sehr für dich, das glaubst du gar nicht, dass du diese Rolle jetzt zu deiner auch gemacht hast. Das ist wirklich fantastisch.
Ja, das ist schon schön.
Aber umso wichtiger, weil dir dieser Mann natürlich in seiner ganzen Verhaltensweise so wesensfremd in vielen, vielen Punkten auch ist. Umso wichtiger ist es, dass du eben auch jemand bist, der durch seine Familie immer wieder diese Erdung bekommt. Deswegen fährst du auch zwischen den einzelnen Vorstellungen, ja, so oft es geht, eben zu deinen Kindern und zu deiner Frau zurück.
Ja, das ist, also das macht jeder anders.
Ja.
Und ich kann es nur für mein Leben so gestalten, wie es für mich wichtig ist. Und das, egal wie jetzt die Zukunft wird. Hm. Ich hoffe, dass sie bald zumindest auch wieder so wird, dass meine Frau auch wieder singen kann.
Richtig.
Und dann muss ich auch zurückstecken, weil das ist ein Ort, wo man nicht nur tanken kann, sondern auch viel geben will und muss, die Familie und auch die Kinder, die jetzt eben 10 und 8 sind, 10 und 8 sind, ja, dass man da gesetzt Fall, es kommen wieder normalere Zeiten. Das heißt für uns selbstständige Sänger, die nicht zu einem Ensemble vor allem gehören, zu einem Ensemble, dass man viel reist und dann ist man weg und das ist halt gut, die Kinder gewöhnen sich auch dran, aber man will so viel wie möglich daheim sein, das ist schon wichtig. Reiserei ist jetzt zurzeit schwieriger denn je mit diesen Masken und dem ganzen Mist, aber das ist halt Teil des Spiels und dann muss man da mitmachen und ja, das nehme ich dann auch gerne in Kauf. Das ist klar.
Zumal, ich weiß ja nicht, ihr habt euch ja entschlossen, noch ein weiteres Familienmitglied zu adoptieren. Ich weiß nicht, wie in einem Moment die Nächte bei euch sind. Es handelt sich um ein blutjunges Hundebaby.
Ja, einen kleinen Border Collie.
Ja.
Welpen, der wirklich jetzt schon nach knapp einer Woche, also nicht mehr wegzudenken ist, das ist klar. Und es ist viel Aufgabe, viel Einschränkung, aber das glaubt man gar nicht. Das
macht die Familie rund.
Ja, absolut.
Ne?
Das ist wie ein Therapeutikum auch.
Ja, ich weiß.
Ja, wem sage ich das?
Dir brauche ich das ja. Ich weiß genau, was du meinst.
Nee, ja. Und das ist wahnsinnig schön. Und
ja,
das werden wir pflegen. Und auch wenn das natürlich, wenn man dann weg will, zusammen oder so, dann muss man zuerst mal gucken, hallo, wie machen wir das?
Ja.
Aber auch das kriegt man alles hin. Und das, ja, ich meine, das in diesen 6, 7 Monaten jetzt hat sich schon viel verändert.
Richtig.
Fokussierungen, richtig. Ja. Zum Beispiel, wir haben sowieso wahnsinnig schön in unserem Haus mit Garten, aber wir haben das viel mehr wert zu schätzen gelernt.
Michi, ich weiß, wie nach unserer gemeinsamen Gala, die wir in Konstanz hatten, ja, und ihr dann wieder zu Hause wart und du musstest, ich weiß gar nicht mehr genau, wohin es war, war es nach... ja, du musstest ja auf jeden Fall wieder weg und warst ja für eure Verhältnisse sehr lange bei deiner, ja, Familie.
Also noch nie Monate. So lange im Stück wie, ja, wie jetzt, in, ja, 30 Jahren.
Und ich weiß, wie schwer dir das gefallen ist. Da siehst du auch, wie Verschiebungen entstanden sind, natürlich, absolut, auf der positiven Ebene, ja, die aber trotzdem dann wieder so einen natürlich negativen Beigeschmack haben durch diese Umstände, die du natürlich eben auch beschrieben hast.
Klar, aber man hat nicht viel zu entscheiden, sondern also im Großen, sondern,
ja,
man muss dann bei sich anfangen und das tun wir und haben das Glück, dass wir auch miteinander,
ja,
können und sehr gut können und sich gegenseitig Halt gibt und sich anlehnen darf und das ist natürlich mehr als wichtig.
Es gibt, wie man sieht, gute Nachrichten. Es gibt aber, darüber würde ich auch gerne noch, wenn ich darf, mit dir reden. Es gibt wirklich Nachrichten, die einen fassungslos zurücklassen. Ja. Wenn sie auch einen, vielleicht würde ich nicht überraschen, in dieser Form allerdings dann wieder schon, als die Metropolitan Opera vor wenigen Tagen bekannt gegeben hat, dass sie nicht vor 2021 September wieder öffnen wird. Was ich kann nur erahnen, was das für die vielen, vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses bedeutet, die ja eben nicht in Kurzarbeit gehen können, weil es da eben so ein System nicht gibt, die jetzt schon seit Monaten auf ihr Geld verzichten müssen. Und ich kann eben auch nur erahnen, was es für die Künstlerinnen und Künstler bedeutet. Ich denke pausenlos im Moment an Yannick Nézet-Séguin, der nun dummerweise seine 3 Orchester, Metropolitan, Philadelphia und Kanada, in diesen Gebieten hat. Und auch nicht wirklich ausreisen kann wegen der Quarantänebestimmung und dann wieder einreisen kann. Und der war
machbar, irgendwelche Sachen lese ich. Und
ja, ja.
Aber natürlich alles reduziert und alles.
Total. Ja. Total. Das ist, und der, ausgerechnet er, du kennst ihn so gut, der ist ja nun wirklich der Dampf in den Gassen gewesen. Also, Wahnsinn. Und ich kann mir das nur vorstellen. Es betrifft auch dich konkret tatsächlich, ja.
Ja. Also gut, ich bin wirklich sehr, nicht kleinlaut, aber bevor ich klage, also das wäre jetzt wirklich nicht angebracht. Aber mir gehen, glaube ich, 6 oder 7 Vorstellungen Frauen Schatten im März, April.
Das wäre eine neue Produktion gewesen.
Nee, ich glaube eine Wiederaufnahme, aber wir haben im Röhm, wann war das jetzt? Dieses Jahr, ja, natürlich, im Februar, mit seinem Ex-Orchester, oder wo er Ex-Chef war, in Rotterdam, ja, das fantastische philharmonische Orchester, richtig, in Rotterdam, haben wir drei konzertante Aufführungen gemacht und es war unfassbar. Und es war, ja, und wir waren alle, die wir dann auch in London, in New York dabei gewesen wären, haben uns schon riesig gefreut, weil Yannick einer der absolut größten ist, die es gerade gibt.
Ist er. Gut. Definitiv.
Und der ist jetzt eben wie alle anderen runtergebremst, aber die Situation ist natürlich unglaublich verschärft, weil, warum auch immer, du hast es angedeutet, dieses System ist anders, ohne Subventionen und alles, die haben eben von jetzt auf nachher gar nichts mehr bekommen.
Ja.
Da kann man jetzt natürlich einhaken und es gibt jetzt auch immer mehr, täglich vermehrt kritische Stimmen. Ich mag das nicht beurteilen, ich denke da auch sehr viel drüber nach. Andere Orchester, andere Theater versuchen irgendwas zu machen, auch das Orchester zum Beispiel einzusetzen mit Alternativkonzerten oder so, dass man zumindest einen Teil der Gage bezahlen kann, weil wahrscheinlich waren nicht alle Hörer in New York oder kennen die Lebenshaltungskosten, die sind exorbitant.
Exorbitant, so ist es. Ja.
Und es gibt Schicksale, das wissen wir, meine Frau und ich, wo zum Beispiel Orchestermitglieder ihre Appartements in New York verkaufen mussten jetzt im letzten halben Jahr, um zu ihren Eltern aufs Land zu ziehen oder irgendwo hin, weil sie kein Geld mehr hatten.
Unfassbar. Ja, es ist unfassbar.
Und da gibt es Ehepaare zum Beispiel, die, ne, und oder egal, also die Not ist auch da unendlich groß. Ob sich da wann und wie was ändert, keine Ahnung. Das hängt natürlich an den generellen Umständen, weil ich denke, bin sicher, so wie ich die New Yorker und die Geldgeber, die Sponsoren kennengelernt habe, wenn eine Normalisierung einigermaßen wieder eintreten wird, dann wird das Geld dort auch wieder fließen, wenn die weiterhin Geld haben. Und dann, wie die das auch immer organisieren werden, dann kann man hoffen, dass es sich wieder einstellt. Aber jetzt gerade ist wirklich totales Land unter. Das ist, und es ist ein Riesenapparat. Da machen ja die Sänger das Kleinste aus.
Kammerorchester
sind, was weiß ich, 250 Menschen schon allein. Dann Hunderte von Kolleginnen und Kollegen in den Abteilungen, sei es Büros, sei es in den Werkstätten, auf der Bühne, hinter der Bühne und so. Also es ist, und das ist ja, natürlich gibt es viel weniger Bühnen als in Mitteleuropa und trotzdem viel und genug. Und das ist, da ist Land unter. Und wie das weitergeht, ob das alle überleben im Sinne von.
Genau, das wollte ich gerade sagen.
Weiß ich nicht.
Ich bin davon überzeugt, dass sich das auf die nächsten Jahre, so ein Shutdown, so eines großen Opernhauses, einem der größten der Welt, nicht wieder normalisieren kann.
So.
Auch nicht auf lange Sicht. Ich glaube, das wird nie wieder so wie vorher. Das ist unmöglich.
Aber und es ist wirklich fast, niemand. In den letzten, oder seitdem ich zum Beispiel jetzt in diesem Gewerbe bin, in 30 Jahren, war ja das noch nie der Fall. Niemand, noch nie seit dem Weltkrieg war das, seit dem letzten Krieg. Und jetzt plötzlich wird man mit Zuständen und Umständen konfrontiert. Das ist unfassbar. Ich weiß von europäischen Kollegen, deutschen Kollegen, die, was weiß ich, 3-4 Produktionen die nächsten 1,5 Jahre dort gehabt hätten. Und was denen, also selbstständige Sänger, was denen auch wegbricht, rein an Geld, die zum Teil dann jetzt auch schon Wohnungen vorbezahlt haben.
Hoffentlich
kriegen sie das alles zurück. Flüge, was weiß ich. Okay, das ist, kann man sagen, Bürokram. Hoffentlich ist das alles wieder zu erstatten. Aber es ist künstlerisch und daraus folgernd, auch mental, wenn man perspektivlos ist und unsicher in den Tag lebt, weil man nicht weiß, was kommt. Ich rede nicht von mir. Ich habe wirklich, das ist toll, weil viele, wie zum Beispiel Daniel Kühnel, dieser wunderbare Kollege von den Hamburger Symphonikern, hat in der Lausitz jetzt dieses Festival hochgezogen und hat mich zweimal eingeladen. Es gibt Kollegen in Füssen, Florian Zwipf, den ich von früher kenne, der dort das Theater leitet, der stampft eine Walküren-Gala aus dem Boden im Dezember. Ich bin dabei. Für eine abgesagte Salome mache ich mit Gergiev und den Münchner Philharmonikern zweimal Lieder und Tänze des Todes. Ich habe zu tun. Aber andere haben nichts. Nichts. Und das ist katastrophal.
Es ist so, das ist so, ja. Ja. Ja, du merkst auch selber, dass mich das in der Form natürlich, wenn man sich nochmal diese Dimension vor Augen führt, macht auch mich das wirklich sprachlos. Und es macht einem fast Angst, weiterzudenken.
Oh ja.
Also ich mag gar nicht, man traut sich schon fast gar nicht mehr, irgendwelche kleinen Hoffnungsschimmer dazu zu bringen. Weil wie gesagt, es geht nicht um die Privilegierten, wie du dich ja auch selber bezeichnest, Sänger, ja, die was zu tun haben, sondern es geht um 99% der, ja, anderen. Ja. Und absolut, ja, und da helfen natürlich auch zum Beispiel diese Metropolitan Galas, die jetzt gestreamt werden von verschiedenen Orten der Welt, für das das Publikum auch bestimmt gerne zahlt. Ja, und dann gibt es aber auch dann wieder, das ist dann so ein Lichtblick. Ich habe zum Beispiel mit Michael Becker gerade gesprochen, dem Intendanten der Turnhalle Düsseldorf. Okay. Die mussten natürlich auch jetzt die ganze Zeit dicht machen. Ja. Nichts, Orchester, Dirigent, ja, Publikum, was auch immer. Konnte nicht mehr vermietet werden, dieser wunderbare Saal. Was hat das Publikum gemacht? Es hat freiwillig, weil die so treu sind, auch gerade das Abo-Publikum da, es hat freiwillig gesagt, wir möchten das Geld für die ausgefallenen Konzerte gar nicht zurückhaben, sondern wir kaufen sogar gleich schon wieder fürs nächste Jahr. Und das ist dann so eine Solidarität, die mich dann wieder glücklich macht.
Unfassbar.
Und ich hoffe nur, gerade jetzt, wo wir bei der Metropolitan Opera in New York sind, du weißt selber, die haben viele Förderer und Freunde. Worauf sie sich ja hauptsächlich nähert, dieser Spielbetrieb dort, aus den ganzen Sponsoren. Man kann nur hoffen, dass sobald man wieder dort aufmachen darf, dass dann so kräftige Spritzen kommen aus dem privaten Umfeld, dass sich das möglichst irgendwie wieder erholt, das ganze System.
Aber das ist halt, weißt du, auch das ist, ich bin überhaupt kein Wirtschaftsmann.
Ja.
Da graut mir sowieso davor, mitzubekommen, was allein bei uns in Deutschland jetzt der Rattenschwanz an Insolvenzen, an Arbeitslosen, an Niedergängen, also das ist ja unvorstellbar.
Ja.
Und wenn man dann noch weiter ins Detail geht, jetzt gerade bei uns, wie du auch vorher anmerktest, was das, welche Auswirkungen das hat, es wird vorläufig, und zwar auf lange Sicht, wahrscheinlich keinerlei Normalität mehr geben.
So ist es.
Wie das aussieht, okay, da, es gibt natürlich Möglichkeiten, nicht nur dieses Zürcher Modell, über das wir vorher geredet haben. Wir müssen schauen. Ich meine, in der Deutschen Oper machen sie den Ring. Der wunderbare Kollege Stefan Herheim, mhm, und Donald Wannickels, ne, die sind da dabei. Ich weiß gar nicht, wie sie das machen.
Irgendeinen Ring zu machen, wie da auch immer dann aussieht.
Genau. Dieses Orchester ist ja massiv.
Ja, ja, natürlich.
Aber irgendwas, sonst würden sie das nicht machen.
Vielleicht bauen sie das Dach ab und machen es irgendwie frei.
Sehr gut. Und über jedes Instrument irgendeine Dunstabzugshaube.
Hör bloß so auf, ja.
Das, aber also nur, es gibt so, eben, weil das die Menschen, es ist ein Teil für so viele Menschen so wichtig.
Ja.
Und ja, egal, ob das jetzt eine Lesung ist oder ein Liederabend oder ein Sinfoniekonzert oder eine große Oper oder eine kleine Oper, ist ja wurscht. Aber es ist so ein wichtiger Teil unseres Seins, unserer Gesellschaft, unseres Biorhythmus. Wenn ich was tun kann. Und,
ja, es ist unser Leben.
Es ist unser ja, Leben, ein wichtiger Teil unseres Lebens. Ja. Hoffen wir.
Michael, ich was soll ich sagen? Ich erstmal freue ich mich, dich zu sehen, weil das ist ja nun bald. Ich werde dein Lied von der Erde und deinen Liederabend begleiten in der Lausitz. Ich freue mich aber natürlich auch über die großen Sachen wieder mit dir. Mit Zürich wird das leider nichts. Ich habe immer Angst. Ich habe wirklich gerade im Moment Angst, hin und her zu reisen, auch ins Europäische, weil ich Angst habe, ich komme nicht mehr zurück. Und dann sitze ich da irgendwie und denke, ja. Man muss ja auch irgendwie sehen, dass man sich finanziert.
Du, und wenn du in die Schweiz reist und da nicht mehr rauskommst, die Lebenshaltungskosten, da zahlst du für einen Döner, für einen Döner in der Schweiz,
töten mich.
In Deutschland 3 oder 4. Also das kannst du mal hochrechnen. Also.
Herrlich. Genau. Also Wasserbrot in der Schweiz, ja. Ich schlafe auch unter der Brücke, wenn ich dich dafür hören kann. Aber, aber nichtsdestoweniger, wir haben ja eine kleine Überbrückungszeit. Für den Moment darf ich dir echt nochmal wirklich für den großen Boris-Erfolg gratulieren, für den so verdienten. Ich habe die Ausschnitte bisher nur gesehen. Das Ganze werde ich mir jetzt dann im Stream anschauen aus Zürich. Und grüß bitte deine Familie.
Das tue ich sehr gerne und ich freue mich sehr, bis bei uns in Bautzen, Kunewalde, Doberhahn, Kirchheim, Doberlug.
Sind ja nur noch ein paar Stündchen.
Nur ein paar Stündchen.
Genau. Michi, ich danke dir sehr, wie immer.
Danke dir.
An meinem Herzen.
Und herzliche Grüße.
Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
Ciao.